daher ist es natürlich immer gut, einen unabhängigen Sachverständigen damit einzuschalten, der zum einen vielleicht auch als Art Mediator dienen kann, aber zum anderen den wirklichen Wert erstmal einen fundierten Preis auch zu ermitteln, der auch wirklich marktkonform ist, dass niemand sich irgendwie über den Tisch gezogen fühlt.
ImmoTalk, das Daily Business des Immobilienmaklers. Infos, Tipps und Einblicke aus dem Makleralltag für Verkäufer und Brancheninteressierte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ImmoTalk, dem Daily Business des Immobilienmaklers. Infos, Tipps und Einblicke in die Immobilienbranche. Interessant für Käufer, Verkäufer und Immobilienmakler. Mein Name ist Michael Pellinghoff.
Und ich bin Thomas Gierig.
Ja, mittlerweile sind wir schon bei unserer 15. Folge angekommen, ImmoTalk. Und das Thema heute wird sein Immobilie geerbt. Was gibt es hier zu beachten? Infos und Tipps vom Profi. Also wir versuchen heute in der Folge einfach ein bisschen auszuholen, zu erklären. Erbfall ist jetzt eingetreten, ne? Macht es Sinn, die Immobilie selbst zu veräußern oder vielleicht über jemand Unabhängigen zu veräußern? Wer macht die Wertfeststellung? Wer bringt alle Erben zusammen? Welche Unterlagen brauche ich für Notartermin? Und wer muss auch eigentlich zum Notar erscheinen? Ne? Darüber wollen wir so ein bisschen sprechen.
Was man alles braucht, auch unbedingt letztendlich auch sein Erbe antreten zu können. Ja? Was muss man tun, um auch die notwendigen Unterlagen irgendwo zu beantworten, ne? zu beantragen? Ja.
Genau, also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt einfach den Fall, er verstirbt nahe Angehöriger. Was ist jetzt als erstes zu tun? Also welchen Schritt, Thomas, würdest du jetzt zuerst gehen?
Ja, als allererstes, also was das Thema Erbe angeht, würde ich natürlich wäre es ratsam, einen Erbschein zu beantragen. Ein Erbschein regelt in der Regel, dass man der Nachlass eines Erblassers, also von der verstorbenen Person, worüber dann informiert wird, welche Personen erben oder kommen in dem Erbe zur Geltung, findet man die Daten des Erblassers, der möglichen oder potenziellen Erben, das heißt persönliche Daten und was auch vererbt wird, also die Vermögensaufstellung wird dort hinterfragt und das wird alles läuft alles über ein Nachlassgericht. Also wenn schon ihr mal in den Fall kommt, dass ihr natürlich was erben solltet, dann könnt ihr einfach im Internet googeln, welches Amtsgericht für euch zuständig ist und dort findet ihr dann die dementsprechenden Nachlassgerichte auch und auch mittlerweile natürlich alles online, auch alle möglichen Formulare, welche ihr benötigt. Und klar, beispielsweise, also wie schon gesagt, die Daten des Erblassers, also die Angaben zu Personen, wer ist verstorben oder wer vererbt irgendwelche Gegenstände. Dann beispielsweise, wenn es eine Immobilie ist, dann braucht man natürlich die Daten des Grundbesitzes. Das sind beispielsweise alle Grundbuchdaten, wie Grundbuchnummer, Blattnummer und in welcher Gemeinde auch diese Immobilie oder mögliche Immobilie sich befindet. Wie man das herausfindet, das kriegt man auch am besten über die Gemeinde an sich direkt raus, über die Adresse, wo man dann sich dementsprechend erkundigen kann, wie ist denn die Grundbuchnummer und die aktuelle Blattnummer von der Immobilie.
Kann das eigentlich jeder beantragen oder ist es nicht möglich? Weil wie stelle ich berechtigtes Interesse dann da, dass ich Unterlagen bekomme, wenn ich doch gar keinen Erbschein habe?
Also den Erbschein zu beantragen, wie gesagt, da gibt man selbst an, welche Person verstorben ist. Das wird natürlich auch dann kontrolliert, da muss man auch dementsprechende Anhänge halt mitbringen, wie Sterbeurkunde und auch Geburtenurkunde, dass man auch nachweisen kann, okay, ich bin beispielsweise der Sohn oder die Tochter des Erben oder des Erblassers und das sollte man schon begründen können, aber beantragen kann es letztendlich schon jeder, aber man braucht halt die notwendigen Unterlagen, um es dann auch beantragen zu können.
Ja. Mhm. Und ja, von der Dauer her ist auch so ein Erbschein-Ausschüttung, es kann mehrere Monate dauern, bis der Erbschein da ist. Wir hatten jetzt schon oft den Fall, ne, wir haben für Erbengemeinschaften schon mehrere Immobilien verkauft. Und sage ich mal, auch der Vorteil da, über einen Immobilienmakler zu gehen, ist einfach, dass ein guter Makler sich in der Regel versteht als Vermittler zwischen zwei Parteien, zwischen einmal Auftraggeber-Verkäufer, einmal Auftraggeber-Käuferseite. Und einfach, sage ich mal, emotionslos dann die Immobilie versucht zu veräußern. Und gerade in der Erbengemeinschaft, ne, die dann zum Beispiel aus Geschwistern besteht, ist es ja öfters mal der Fall, dass sich vielleicht nicht alle verstehen mehr oder nicht mehr das richtig vertragen oder sich vielleicht auch über den Preis einfach uneinig ist, was das Objekt wert ist. Da ist es manchmal dann gar nicht verkehrt, jemand Unabhängiges kommen zu lassen, der dann den Wert eben feststellt, alle Erben an den Tisch oder mittlerweile ja über Zoom dann zusammenbringt und dann mit denen alle Vertragsunterlagen durchgeht. Und dann eben parallel dazu dann auch schon den Erbschein zu beantragen, weil, wie gesagt, wir hatten da ja schon mehr verkauft für Erben und da war es tatsächlich manchmal der Fall, dass einfach nur, also Käufer war schon gefunden, Notartermin sollte vereinbart werden. Beim Notartermin ist der Erbschein zwingend notwendig, der muss vorliegen. Wenn er halt bis dahin nicht beantragt war oder nur kurzfristig und es mehrere Monate geht, dann verschiebt natürlich auch Notartermin dementsprechend nach hinten. Mhm. Das wird man vorab wissen.
Genau, weil mit so einem Erbschein steht natürlich dann über dem Grundbuch, bei dem Grundbuch steht weiterhin der alte Eigentümer, also der Erblasser oder die Erblasserin, wo man natürlich dann beim Notar Schwierigkeiten bekommt, wenn man nicht nachweisen kann, dass man wirklich der Erbe ist. Das kann natürlich auch sein, ja, dass die verstorbene Person oder der Erblasser, die Erblasserin auch ein Testament geschrieben hat und man gar nicht beispielsweise die Kinder in erster Linie erben, die Immobilie, sondern beispielsweise ja, irgendeine Wohltätigkeitsorganisation, wie beispielsweise die Caritas oder sowas, das hatten wir auch schon den Fall. Ja, da sitzen dann natürlich dann nicht direkt die erstgeborenen Kinder als Erben beim Notar, sondern eine im Testament festgeschriebene Person. Ja, kann natürlich auch, wie gesagt, eine Organisation sein, wie die Caritas beispielsweise, als juristische Person, als Verein oder halt natürlich dann klar, in der Regel sind es natürlich die Kinder. Kann natürlich aber auch sein, ja, wenn, es gibt ja verschiedene Szenarien leider, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt natürlich vielleicht auch schon verstorben sind, dass dann erben beispielsweise der Nächstblutverwandte, das sind natürlich dann wären dann wieder die Eltern des Erblassers beispielsweise oder die Großeltern, es gibt natürlich da verschiedene Konstrukte. Dementsprechend wichtig ist es natürlich auch, sich darüber mal zu informieren, was man dann auch machen muss oder kann. Wenn so eine Situation eintritt, was natürlich jederzeit plötzlich sein kann, was man natürlich niemandem wünschen, aber über solche Sachen zu informieren, ist natürlich sehr, sehr wichtig.
Genau, richtig. Also halten wir mal fest, zusammenfassend jetzt schon mal, am Anfang sollte man sich, also tritt ein Erbfall ein, nahe Verwandter stirbt, man ist da als Erbe, erstmal natürlich das Testament prüfen, ist man überhaupt erbberechtigt, wenn ja, dann auch gleich einen Erbschein beantragen, ne? Dass man dann mit dem Erbschein auch Handlungsvollmacht hat, um zum Beispiel Immobilieneigentum zu begründen und auch dann weiter veräußern zu können, ne? Besteht jetzt die Erbengemeinschaft aus, beispielsweise mehreren Parteien, ne, weil es jetzt halt mehrere Geschwister gibt, die oftmals ja auch, so waren es unsere Verkaufsfälle bislang über Erbengemeinschaften, die dann auch vielleicht verteilt waren, nicht in der gleichen Stadt. Ne. Da hat ja jeder Erbe so ein bisschen seine Vorstellungen. Also wir haben jetzt auch gerade aktuell den Fall, da verkaufen wir ein Haus und es sind drei Geschwister Erbe, plus es gibt noch ein Testament und die neue Ehefrau des ehemaligen Eigentümers wird auch noch mit beerbt. Ne. Also somit gibt es dann eigentlich jetzt vier Erben. Da natürlich dann auch, und das hatten wir schon ganz oft beobachtet, unterschiedliche Preisvorstellungen. Wie sind die begründet? Woher kommen die? Weil sich natürlich dann jeder in so einem Fall dann schon Gedanken macht, naja, was könnte zum Beispiel das Haus jetzt in dem Fall wert sein? Und sich dann über unterschiedliche Quellen eben informiert. Die meisten nehmen einfach einen kostenlosen Immobilienwertrechner. Ne? Die werden über verschiedene Portale von mittlerweile auch Maklern selbst auf der Homepage mit angeboten. Und ich habe dann mal so einen groben Richtwert der Immobilie. Ne? Die weichen aber ab. Das liegt halt eben daran, dass so Wertrechner eben nur damit laufen, dass sie sich Vergleichsdaten aus Portalen ziehen, wie Immowelt, ImmoScout, ImmoNet, aus den großen Portalen, sich Vergleichsangebotspreise vor allem auch ziehen und die dann mit der Immobilie einfach, ja, also mit der Wohnfläche im Regelfall einfach nur hochrechnen, diese Quadratmeter-Vergleichspreise mal Wohnfläche rechnen. Ne? Man hatte auch gar nicht so die Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel, ich hatte heute Morgen so eine Bewertung in der Homepage gesehen von einem Kunden, mit dem ich auch danach telefoniert und der hatte gesagt, naja, er hat zum Beispiel zwei Garagen, man konnte aber dem Wertrechner, dem Vergleichsrechner nur eine Garage auch angeben, ne? Bedeutet, das ist auch, wie gesagt, nur ein grober Richtwert, den ich dann da habe, ne? Und die Preise können da auch ein bisschen abweichen. Manche Rechner geben auch nur eine Wertspanne und somit kommen dann bei den verschiedenen Erben auch unterschiedliche Preisvorstellungen vielleicht des Eigentums raus, ne? Und wenn man sich dann innerhalb der Erbengemeinschaft nicht auf den Preis festlegen kann oder nicht einigen kann, macht es natürlich Sinn, jemand Unabhängiges zu kommen zu lassen, da einen Sachverständigen für Immobilien oder einen Gutachter, ne? Oder auch vielleicht nur ein Immobilienmakler, der halt den Markt dann eben gut kennt und einschätzen kann und dann eben einen Preis unabhängig ermittelt für die Erbengemeinschaft, das dann allen transparent mitteilt. Somit wissen die, okay, die Immobilie können wir so anbieten und dann auch vielleicht unemotional über eine dritte Person veräußert.
Und das Wichtige ist natürlich auch, gerade Thema Preis, dass man auch sich wirklich einig ist, weil wie gesagt, bei Streitereien fängt es ja schon bei der Erbscheinausstellung schon an, wenn man sich nicht wirklich einig ist, weil die eine oder andere Partei deutlich weniger festlegt. Es gibt natürlich ja, verschiedenste Szenarien, warum, weil man natürlich vielleicht die eine oder die anderen Parteien auszahlen möchte und allein beispielsweise die Immobilie behalten möchte, die werden dann immer natürlich geringere Werte ansetzen als jemand, der gleich das Interesse pflegt, die Immobilie vielleicht zu veräußern. der natürlich ein höheres Erbe ansetzen möchte. Und daher ist es natürlich immer gut, einen unabhängigen Sachverständigen mit einzuschalten, der zum einen vielleicht auch als Art Mediator dienen kann, aber zum anderen den wirklichen Wert erstmal einen fundierten Preis auch zu ermitteln, der auch wirklich auch marktkonform ist, dass niemand auch sich irgendwie über den Tisch gezogen fühlt. Mhm. Ja, das ist natürlich der Hauptgrund. Aber man kann natürlich auch von vornherein sagen, ich tue ein Erbe ausschlagen. Ja, es gibt natürlich, weil es nicht nur immer schöne Sachen bei Erbgeschichten oder Erbauseinandersetzungen, weil sobald man ein Erbe natürlich auch antritt oder bestätigt, dass man das Erbe nehmen möchte, nimmt man natürlich auch alle Schulden mit. Ja, man kann natürlich auch sein, dass eine Immobilie hoch verschuldet ist oder andere Schulden, die nicht nur mit der Immobilie in Verbindung sind, sondern generell im Erbe halt festsetzen, die erbt man natürlich auch. Und dahingehend ist es natürlich auch immer jedem das Recht überlassen, ein Erbe auch auszuschlagen. Ja. Aber wie auch schon angesprochen, besteht natürlich die Möglichkeit, zu sagen, man tritt ein Erbe an, wenn es beispielsweise 3, 4 oder 5 Erben sind und zahlt die anderen Erben mit dem gleichen Anteil oder mit dem entsprechenden Erbanteil dann auch aus. Ja.
Genau, was du jetzt auch gerade Gutes erwähnt hast, ist eben Besitzübergang, also oder auch der Eigentum nach Notarvertrag, der Begründete bei einer Immobilie, also sprich nach Kaufpreiszahlung, nennt man auch tatsächlich im Immobilienrecht so, ist dann Last-Nutzen-Übergang. Das heißt, nicht nur der Nutzen der Immobilie geht über mit dem ganzen Ertrag auch, sage ich mal, den eine beispielsweise gut vermietete Immobilie mit sich bringt, sondern auch die Lasten gehen auf jemanden über, ne, auf den neuen Eigentümer. Und Lasten können halt sein, zum Beispiel, was weiß ich, die Immobilie ist baufällig, liegt nicht in Süddeutschland. Süddeutschland ist nämlich relativ gefragt, sondern zum Beispiel Richtung Osten an der Grenze, wo ich vielleicht gar keine Mieter finde. Dann hat die Immobilie natürlich Grundsteuer und so weiter zu bezahlen, ne? Oder auch, sage ich mal, die Nebenkosten, die üblichen Bewirtschaftungskosten, die für ein Gebäude eben anfallen, die der Eigentümer dann zu tragen hat. Ich habe aber null Ertrag daraus, weil ich sie nicht vermietet bekomme. Ne? Dann ist eher die Lasten. Und diese Lasten nehme ich mit meinem Antritt des Erbes natürlich auch mit. Das Gleiche kann sein Grund und Boden. Ne? Also ist die Immobilie zum Beispiel in einem Gebiet, ne, wo vorher mal vielleicht gewerbliche Nutzung stattgefunden hat, kann es auch sein, dass der Boden eine Bodenbelastung mitbringt. Ne? Das kann ich über das Lastenverzeichnis eben rausbekommen, dass ich einfach mal schaue, naja, gibt es da irgendwelche Lasten? Also im Notarvertrag wird auch mit beurkundet, dass der Käufer sich drüber schlau gemacht hat oder das Baulastenverzeichnis eingesehen hat. Gute Makler, wie wir zum Beispiel auch in Eigenwerbung, prüfen das bei jedem Immobilienverkauf, machen wir immer Baulastenauskunft, also aus Baulastenverzeichnis die Auskunft, um zu gucken, naja, gibt es da vielleicht irgendwelche Baulasten im Grund und Boden oder auf dem Grundstück? Oder gibt es dann vielleicht, wie gesagt, in Gewerbegebieten auch Bodenverschmutzungen, weil vorher vielleicht mal eine Öl- oder Lackierfabrik auf dem Grundstück stand? Das gilt es auch vorab schon mal zu prüfen, ne? Und somit dann abzuwägen, naja, macht es auch Sinn, mein Erbe anzutreten und alles daraus mitzubernehmen, oder sollte ich vielleicht lieber davon Abstand nehmen sogar?
Das ist immer gut zu überlegen, aber manchmal ist es natürlich auch aus der Emotion raus, klar, weil ein Erbe ist in der Regel natürlich auch ein sehr emotionaler Fall. Trifft man vielleicht auch die falsche Entscheidung, wenn man sie alleine trifft? Dahingehend wieder der Tipp von uns, suchen Sie sich gleich professionelle Hilfe, holen Sie sich einen Sachverständigen Ihres Vertrauens, der Ihnen da beiseite stehen kann und auch dementsprechend Sie gut auch beraten kann, bevor Sie ein Erbe vielleicht auch annehmen oder ausschlagen. Ja? Dahingehend dabei mein Tipp, frühzeitig sich mit einem Sachverständigen oder mit einem Profi in Verbindung zu setzen.
Wo finde ich Sachverständige oder wie erkenne ich Sachverständige?
Ja gut, wo finde ich Sachverständige? Ist natürlich jetzt bei der heutigen Zeit relativ einfach, über das Internet, ja, verschiedene Suchmaschinen oder natürlich auch über
die IHK,
wo öffentlich vereidigte Sachverständige aufgelistet hat. Da findet man immer wieder gute und professionelle Sachverständige. Und was zeichnet einen Sachverständigen aus? Das ist wie bei allen anderen Branchen oder auch im Vergleich mit Ärzten und Steuerberater, ist natürlich in erster Linie die Qualifikation des Einzelnen und natürlich auch ganz klar immer eine Vertrauenssache, weil wir hier natürlich gerade im Immobilienbereich mit Vermögenswerten zu tun haben oder man beschäftigt sich mit Vermögenswerten, die natürlich sehr, sehr hohen Wert haben und auch gerade emotionalen Wert. Und das sollte auch die Vertrauensbasis auf jeden Fall auch da sein.
Ein riesen Vorteil, den wir ja auch haben in der Zeit, sage ich mal, in der wir uns gerade befinden, also im digitalen Zeitalter, ist auch, dass ich ja alles nachgoogeln kann letztendlich und die Unternehmen immer transparenter werden. Das heißt, ich sehe auch Kundenstimmen über soziale Netzwerke, Facebook oder ähnliches oder auch über Google, wo ich Kundenrezensionen anschauen kann. Also wie zufrieden waren die bisherigen Auftraggeber mit dem Sachverständigen oder mit dem Immobilienmakler? Das kann ich online da schon mal einsehen. Und natürlich auch auf Siegel zum Beispiel achten. Es gibt das DEKRA-Siegel, BEKRA die Sachverständige auszeichnen, genauso Sprengnetter. Sprengnetter ist Deutschlands größter Anbieter für Immobilienbewertungen, die Sachverständige auszeichnen mit ihrem Siegel und das dann Sachverständige eben mit einer Registrationsnummer führen dürfen. Genauso kann ich auch auf TÜV-Siegel oder ähnliches achten, die es halt eben gibt, ne, die dann die Unternehmen dann eben auszeichnen, die dann für die Qualifikation und Nachhaltigkeit dann auch des Unternehmens stehen, ne, um da einen guten Eindruck zu haben. Also halten wir fest, Todesfall ist leider eingetreten in der Familie. Ich prüfe erstmal, ist ein Testament vorhanden, danach beantrage ich einen Erbschein. Dann sollte ich noch das Baulastenverzeichnis einsehen, um zu prüfen, naja, sind gegebenenfalls Baulasten auch vorhanden. Dann die Entscheidung, nehme ich mein Erbe auch an oder nicht. Habe ich es angenommen, dann übers Internet oder Vertrauensperson oder über die IHK, also Industrie- und Handelskammer, einfach mal schauen, wen gibt es denn da als gute Makler oder gute Sachverständige, die sich einfach mit Objektwerten vor Ort auskennen, um dann auch mal unabhängig einen Objektwert feststellen zu lassen. Ne? Und dann, das ist noch unser Tipp dazu, am besten auch mit allen Beteiligten und allen Erbberechtigten an einen Tisch sitzen oder zur heutigen Corona-Zeit. Also wir befinden uns aktuell immer noch im Lockdown. Wir haben jetzt März 2021, also immer noch im Lockdown. Und da dann vielleicht auch über Zoom oder sowas auf jeden Fall niemanden übergangen fühlen, weil, das hatten wir auch noch gar nicht erwähnt, beim Notarvertrag müssen auch alle Erbberechtigten unterschreiben. Das heißt, ist dann einer dabei, der sich vielleicht übergangen fühlt oder weil ein Erbe mehr in die Hand genommen hat, vielleicht als die Bruder oder der Schwester oder andere Erbberechtigte, kann sich einer übergangen fühlen, sagt, er kommt nicht zum Notar und da schreibt es nicht, damit kann ich auch gar nicht verkaufen. Immobilien kann ich auch nicht mit einer normalen Vollmacht verkaufen, die ich jetzt auf ein Blatt Papier unterschreibe, sondern man kann schon Vollmachten erstellen, um Immobilieneigentum zu übertragen oder verkaufen zu können auch. Das geht aber auch nur beim Notar. Das heißt, alle Personen, die erbberechtigt sind, müssen vor Ort beim Notar sitzen und auch alle unterschreiben.
Genau. Das wäre auch ein Tipp, wo ich jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer auch darauf eingegangen wäre oder möchte. Das heißt, man hat sich jetzt eine Immobilie geerbt, entscheidet sich auch zum Verkaufen und ja, sagen wir mal, es ist mal eine mehrköpfige Erbgemeinschaft, nicht nur eine Person, sondern mindestens zwei Personen. Und ja, da als Tipp natürlich auf jeden Fall von uns als Profis und als Sachverständige, man muss sich einig sein. Wie schafft man so eine Einigkeit? Klar, in erster Linie erstmal mit einem handfesten oder mit einem sachverständigen Gutachten oder Wertermittlung, um einfach auch sicher zu sein, okay, das ist die Immobilie mindestens wert. Und dann würde ich empfehlen, oder ist meine Empfehlung, umso größer eine Erbengemeinschaft ist, vielleicht im Vorfeld schon von vornherein zu sagen, man bevollmächtigt eine Person, die im Namen und im vollsten Vertrauen von allen anderen Erben über diesen Immobilienverkauf die Strippen ziehen kann, nenne ich es jetzt mal, also wirklich alles entscheiden kann, zum Notar gehen kann, Maklervertrag unterschreiben kann und wie gesagt dann im Namen aller Erben zu handeln für diesen einen speziellen Fall. Also da lässt sich auch wirklich alles so reinformulieren in diese Vollmacht, dass man die auch dementsprechend wirklich auch nur beispielsweise für den Immobilienverkauf nutzen kann, für keine anderen Dinge. Und dann hat man, wie gesagt, den Vorteil, dass alles aus einer Hand geht, man ist sich schon einig und kann auch dann beispielsweise auch bei einem Notar gehen, weil ich kann da aus Stories von unserem Alltag erzählen, was wir schon mit Erbengemeinschaften zu tun hatten. Man hat einen Käufer beispielsweise gefunden für einen Preis für eine Immobilie, wo man vorher eigentlich sich geeinigt hat, dass das ein adäquater Verkaufspreis ist. Und kurz vor dem Notartermin will aber der eine Erbe dem anderen Erben noch irgendwie eine reindrücken, weil er sich mittlerweile verstritten hat mit ihm und blockiert den Verkauf. Das heißt, blockiert den Verkauf in der Hinsicht, er ist nicht mehr damit einverstanden, für diesen Preis zu verkaufen und blockiert sozusagen den Verkauf. Wir können nicht zum Notar gehen, weil der eine Erbe oder die eine Erbin, wie gesagt, einfach nicht mehr möchte. Ja, und dann sitzt man da, hat viel Arbeit investiert, viel Zeit investiert, hat einen Käufer gefunden, der dann gegebenenfalls abspringt. Das ist natürlich alles nur nachteilig für die Immobilie an sich oder für Sie oder für euch als Erben. Ja. Das ist ein Fall. Ein anderer Fall wäre natürlich auch beispielsweise, Sie sind sich alle noch einig, aber plötzlich erscheint der eine Erbe nicht beim Notar, weil, wie Michael ja schon gesagt hat, beim Notartermin, wenn es keine notarielle Vollmacht gibt, müssen alle Erben erscheinen. Und wenn die Erben verteilt sind in Deutschland oder vielleicht sogar europaweit oder weltweit, wird das natürlich immer schwieriger. Das heißt, da muss man gegebenenfalls nachprotokollieren oder, ja, oder Erben erstmal ausfindig machen. Das sind natürlich solche Nachteile, die man dann hat und verzögert natürlich dann auch immer länger den Verkauf und man kann einfach dann auch nichts mit der Immobilie anstellen, solange man nicht sich einig ist.
Genau, richtig. Also was dazu noch zu erwähnen ist, also sind die Erben beispielsweise deutschlandweit verteilt oder sogar weltweit verteilt, ne? Dann müssen rein prinzipiell nicht alle zum gleichen Notar natürlich kommen, sondern, sage ich mal, die Haupterbanteile, wenn die zum Beispiel jetzt wie hier in Karlsruhe sitzen, können dann drei Erben hier in Karlsruhe beurkunden. Dieser Vertrag wird dann vom Notar an den Notar nach Hamburg geschickt, wo der andere Eigentümer sitzt zum Beispiel, und dann kann der dort nachprotokollieren. Das verteuert natürlich die Kosten der Protokollierung, die ja der Käufer auch zu tragen hat. Ne? Dann wird dieser Anteil oftmals wieder auf die Verkäufer umgelegt, einfach weil natürlich, wenn zwei Notare damit beschäftigt sind oder vielleicht sogar drei Notare, jeder ja seinen Anteil da verdienen will. Ne? Notargebühren liegen in Deutschland so ungefähr bei 1,5% aus dem Kaufpreis heraus, ne? Genau was das ein Notar kostet. Und bei der Nachprotokollierung ist es dann nicht nochmal 1,5%, aber halt auch ein gewisser Kostensatz, den eben der andere Notar dann auch haben möchte. Und das verteuert natürlich die ganzen Kaufnebenkosten.
Genau, und wenn man das dann halt als Käufer beispielsweise auch schon weiß im Vorfeld, dass so eine größere Erbengemeinschaft ist, ist es natürlich unter Umständen unattraktiver, das Immobilienangebot. Und der Käufer versucht vielleicht genau im Vorfeld schon diese Kosten vom Kaufpreis abzuziehen oder im Nachgang diese Rechnung dann auf die Erbengemeinschaft umzulegen. Ja? Was natürlich nur im Rücksparen natürlich klar mit den Erben klappt. Aber es ist einfach unattraktiver für einen Käufer, wenn er weiß, er hat höhere Notarkosten zu erwarten. Und genau das ist auch der Fall. Ja? Ein Bekannter von mir hat auch eine Immobilie gekauft über eine Erbengemeinschaft. Und es war eine sechsköpfige Erbengemeinschaft. Und am Notartermin sind aber nur 5 Erben aufgetaucht. Das heißt, klar, war erstmal die Panik nicht so groß, weil die Erben gleich auch gesagt haben, ja, der Bruder will erreichen jetzt nicht, aber er wird nachprotokollieren. Aber der Käufer ist dann natürlich gleich aufgeschreckt und hat dann auch gleich mit dem Geldbeutel gewunken und hat gesagt, ja gut, die Nachprotokollierung, die muss ja ich bezahlen und das möchte er nicht. Und dann starten Diskussionen am Tisch beim Notar, wo wir natürlich als Verkäufer und auch als eingeschalteter Makler natürlich vermeiden möchten. Und das ist natürlich auch nicht professionell, oder wünscht man natürlich auch keinen, weil da können natürlich auch komplette Deals dann plötzlich platzen, weil der Käufer sich dann ja auch irgendwo veräppelt fühlt. Ja?
Genau, auch noch zu den Kosten, weil das interessiert ja auch noch mal viele, die sich jetzt zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema Immobilienverkauf beschäftigen. Was für Kosten fallen denn an beim Verkauf? Ne? Also bei einem Immobilienkauf, also im Kauffall fällt jetzt immer an, einmal den Makler, der zu bezahlen ist, wenn der Makler eingeschaltet ist, dann die Grunderwerbsteuer, die trägt aber wiederum der Käufer. Ne? Das ist auch eine Ländersache, deswegen in Baden-Württemberg ist der Provisionssatz dort aktuell 5%, in Bayern ist es 3,5%, ne? Also das ist eine Ländersache. Wurde aber immer nicht da, wo der Notar sitzt, sondern da, wo die Liegenschaft sich befindet. Ne? Da hat man auch den Prozentsatz, also diese Grunderwerbsteuer, die dann der Käufer im Kauffall eben zu bezahlen hat. Das sind einmal 5% jetzt hier in Baden-Württemberg, wie gesagt Ländersache, und dann eben noch die Notarkosten, die hatten wir ja schon gesagt, 1,5%. Ne? Dann kann es eben sein, wenn ich einen Makler einschalte, ne? Wir haben jetzt seit Dezember, da hatten wir auch eine eigene Podcast-Folge schon dazu, könnt ihr auch gerne mal reinhören, unter Podigy oder auf unseren ganzen Kanälen zum neuen Maklergesetz, die Podcast-Folge. Da geht es halt auch eben dann darum, dass wir jetzt ein neues Gesetz haben. Das heißt, der Auftraggeber, der Besteller des Maklers, jedenfalls in dem Fall Einfamilienhaus und Wohnungsverkauf, was einfach die von der Anzahl her die meisten Verkaufsfälle in Deutschland sind, muss der Besteller, also der Auftraggeber, sprich die Verkäufer, auch eine Provision den Makler bezahlen. Ne? Die der Käufer zu bezahlen hat, ist maximal die gleiche Provision, die auch in Textform mit der Erbengemeinschaft vereinbart wurde. Sprich, der Makler will jetzt seine 6% haben, 3% zahlen die Verkäufer, 3% zahlen die Käufer oder 2% zahlen Verkäufer, 2% Käufer. Oder man bietet es ganz käuferprovisionsfrei an und die ganze Innenprovision, also 4, 5, 6%, was auch immer ausgehandelt wird mit dem Makler, zahlt dann alles die Erbengemeinschaft. Ne? Das sind die Kosten, die da anfallen. Dann können noch Kosten anfallen für Homestaging zum Beispiel. Also im Erbfall ist es ja oft so, dass ein älteres Familienmitglied einfach auf natürliche Weise verstirbt und die Immobilie dementsprechend auch noch, sage ich mal, ja, aussieht einfach, ne, 70er Jahre, 60er Jahre oder sowas, ne, nicht viel gemacht wurde, alte Möbel noch drinstehen und so weiter. Dann sieht natürlich ein potenzieller neuer Käufer nur, da ist ja noch eine Menge Arbeit, die anfällt beim Erwerb, will den Preis ein bisschen drücken. Da macht vielleicht dann auch mal Homestaging. Dazu hatten wir übrigens auch eine eigene Folge. Ich glaube, Folge 13 oder 14 muss das gewesen sein, über Homestaging mit der Frau Meier, wo wir über die Vorteile einfach sprechen, die Homestaging mit sich bringt. Ne? Das kann man Erbengemeinschaften dann auch empfehlen, können die sich alle dann beraten. Da kann auch ein unabhängiger Makler dann einfach oder eine Homestagerin Auskunft geben, was dann da die Kosten sind. Hatten wir auch in der Podcast-Folge nochmal besprochen. Die können die Erben auch nochmal, sage ich mal, investieren, in Vorleistungen gehen, um die Immobilie professionell aufzuhübschen. Genau das bedeutet nämlich Homestaging, um dann dadurch natürlich einen höheren Verkaufspreis im Allgemeinen zu erzielen, der dann zu gleichen Teilen mit allen Erben geteilt wird, ne? Also das sind so die Kosten, die da anfallen. Und dann eben noch, sollte der Verstorbene beispielsweise vor 40 Jahren eine Grundschuld aufgenommen haben, eine Buchgrundschuld oder eine Briefgrundschuld. Oh, da ist auch noch ganz, ganz wichtig übrigens, falls mir auch noch einfällt, ist es eine Briefgrundschuld, ne? Schauen Sie nach dem Brief. Also der, schauen Sie in den Objektordner vom Verstorbenen danach, wenn er Ihnen nichts hinterlassen hat, wo ist der Brief der Briefgrundschuld hin, ne? Weil die Immobilie kann dann nur verkauft werden, löschungsfrei für den neuen Eigentümer, grundschuldfrei, ist ja alles im Grundbuch eingetragen, wenn dieser Brief dann auch im Original vorliegt, ne?
Und falls nicht, muss man natürlich auch mit der entsprechenden Bank, wo man, oder Gläubiger, der diesen Grundschuldbrief ausgestellt hat, einen neuen beantragen. Das geht, also das ist auch wirklich möglich, aber das dauert natürlich Monate oftmals. Und
es muss nochmal ein Verfahren im Amtsgericht eröffnet werden.
Also genau, also da hängt nicht nur, es ist nicht nur ein interner Bankprozess beispielsweise, sondern es ist wirklich ein offizieller Weg über Gerichte, weil ich sage immer so nett, wenn wir eins können, dann ist Bürokratie bei uns in dem Land und es dauert immer etwas länger und es verzögert natürlich alles enorm. Mhm. Und wenn man das, sage ich, solche Sachen während einem Verkaufsprozess erst auffällt und man hat schon potenzielle Käufer an der Hand, springen diese vielleicht auch dann noch ab und man braucht einfach um einiges länger und kann sich die Zeit dann letztendlich auch eigentlich sparen bzw. positiver investieren.
Ja, deswegen macht es Sinn, vorab immer schon alle Unterlagen prüfen zu lassen, bevor ich in den Markt gehe und das Käufern anbiete. So arbeiten wir auch, ne? Also Erbschein prüfen, Testament prüfen, dann auch das Baulastenverzeichnis einsehen, alle Unterlagen aufarbeiten, dann schon schauen, wurde damals eine Brief- oder eine Buchgrundschuld eingetragen, mit der damaligen zu finanzierenden Bank Kontakt aufnehmen als Erbengemeinschaft und dann eben sagen, naja, ist schon alles abgezahlt, wenn alles abgezahlt ist, ne, dann fallen da eben noch als Kosten für die Erbengemeinschaft auch noch die Löschung aus dem Grundbuchamt, ne? Also das steht ja im Grundbuch drin, das Grundbuchamt bewegt sich nie, sage ich mal, wenn es nicht beauftragt wird, in der Regel, wenn im Verkaufsfall natürlich wird das Grundbuchamt beauftragt, dann fallen hier noch die Kosten an für die damaligen Eigentümer eben, die die Löschung aus dem Grundbuch, aus der Abteilung 3, was die Hypothek dann eben angeht, ne? Also das sollte auch noch zu prüfen sein, dessen auch die Kosten jetzt zusammenfassend nochmal, die anfallen können. Einmal eben der Makler, einmal Homestaging, wenn es beauftragt werden sollte, was aber da natürlich auch ein Mehrerlös ist, einfach im Verkaufsfall. Und einmal dann die Löschung der damaligen Grundschuld aus dem Grundbuch heraus, ne? Das sind so die Kosten, die hier für die Erbengemeinschaft anfallen. Alle anderen Kosten, die im Kauf zusammenhängen, trägt dann der neue Käufer.
Wie gesagt, einfach am besten oder der beste Tipp, den wir Ihnen geben können, ist, wenn Sie eine Immobilie geerbt haben, kommen Sie gleich zu einem Profi Ihres Vertrauens und übergeben Sie ihm den Verkaufsauftrag, wenn er professionell aufgestellt ist, wird er sich auch um alles kümmern, um Ihnen diese riesen bürokratischen Gänge auch zu ersparen, weil ihr habt ja jetzt gehört, es ist nicht einfach nur so, irgendwie einen Zettel zu unterschreiben und sagen, ich bin jetzt hier Erbe und gehe danach zum Notar, da hängt wirklich viel, viel mehr hinten dran, viel, viel mehr Arbeit, viel, viel, viele Dokumente, die man zusammensuchen muss und beachten muss und da kann auch viel, viel falsch gemacht werden und wenn was falsch gemacht wird, zahlt man das auf jeden Fall mit viel, viel Zeit wieder raus.
Genau, richtig. Wir haben jetzt auch schon wieder die 30-Minuten-Marke überschritten. Das ging jetzt schon wieder schnell die Zeit rum. Was wir noch zum Ende der Folge euch mitteilen wollen oder was uns ein Anliegen ist, wenn ihr uns weiterhin fleißig abonniert auf den verschiedenen Kanälen, wo ihr uns eben anhört, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer oder eben YouTube, dort auch unseren YouTube-Kanal gerne abonnieren. Da werdet ihr immer über die neuen und aktuellen Folgen auf dem Laufenden gehalten. Und genau, freut uns natürlich immer. Oder auch Bewertungen einfach machen. Über Apple Podcast kann man uns zum Beispiel auch bewerten. Dann kriegen wir einfach Feedback. Ihr könnt auch mit uns über E-Mail in Kontakt treten. podcast@pell-rich.de. Dort auch gerne Themenvorschläge oder auch mal als Gesprächspartner bereitstellen. Wenn ihr irgendwelche Themen zu besprechen habt, die immobilienaffin sind, die Maklern, Brancheninteressierten oder eben Verkäufer dienen, um hier Einblicke zu ermöglichen.
Genau. Deswegen, wenn euch irgendwas brennend interessiert, auch einfach uns schreiben, wie Michael es gerade gesagt hat, entweder über podcast@pell-rich.de oder über alle sozialen Netzwerke, da sind wir auch natürlich kräftig vertreten, da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da ein Like oder ein Abo dalasst, da könnt ihr uns natürlich auch mit uns vernetzen, wir sind auf Facebook, auf Instagram, über Xing, LinkedIn sind wir überall vertreten, also man kann sich eigentlich sehr, sehr weitgehend mit uns vernetzen und dort erreicht er uns natürlich auch und wir freuen uns auch über jeglichen Kanal, über Rückmeldungen, über Feedback und ja, das war es eigentlich schon wieder für heute, ja.
Genau, alles klar, dann bis bald, freue mich auf die nächste Folge, Folge Nummer 16, die wir dann auch wieder Mittwoch in einer Woche
erscheinen. Genau, danke fürs Zuhören und bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Das war ImmoTalk, das Daily Business des Immobilienmaklers. Falls du weitere Fragen oder Informationen willst, dann besuche uns unter www.pell-rich.de oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@pell-rich.de.